Ja, auch von mir einen guten Morgen. Ich habe jetzt in dieser Rolle Premiere hier. Es fühlt sich anders an als Gottesdienstleitung. Ich darf heute die Predigt halten. Ja, den heutigen Predigttext habt ihr einem Lesefehler zu verdanken. Ich hatte mir vorgenommen, mich an den vorgeschlagenen Text für den heutigen Sonntag zu halten und dachte, dann bin ich schon mal den Stress der Entscheidung los, worüber ich denn spreche. Und beim Nachschlagen bin ich bei dem Text gelandet, mit dem wir uns gleich beschäftigen werden. Aber ich bin offenbar beim Lesen verrutscht. Der Text war gar nicht vorgesehen für heute. Und als ich das merkte, war ich schon so von dem Text gepackt, dass es irgendwie kein Zurück mehr gab. Bevor ich euch den Predigttext vorlese, muss ich euch ein bisschen vorwarnen. Im Text wimmelt es nur so von Imperativen. Imperative sind die Dinge, die in der Duden-Grammatik als Befehlsformen bezeichnet werden. Vielleicht sprechen wir mal lieber von Aufforderungen. Dennoch, Imperative können unbequem sein. Zumindest finden wir in der deutschen Übersetzung des hebräischen Textes diese Aufforderungsformen. Und ich fürchte, das ist gut getroffen. Aber ich kann auch gleich ein bisschen Entwarnung geben. Denn der Text, mit dem wir es gleich zu tun haben, ist 2500 Jahre alt. Das heißt, mit uns kann er ja gar nicht so viel zu tun haben, oder? Dann ist er ja für uns vergleichsweise harmlos und wir können vielleicht einfach mal zuhören, was drin steht. Zum anderen hat der Text aber auch ganz viel mit gelingendem Leben zu tun. Und dazu können wir uns vielleicht auch erst einmal auf die Imperative einlassen. Der Text steht in Jesaja, Kapitel 58. Und bevor wir den lesen, schauen wir erst einmal kurz in die Situation, in die das damals hineingesprochen wurde. Das Volk Israel hatte eine richtig schlimme Zeit hinter sich. Große Teile der Bevölkerung waren nach Babylonien verschleppt worden. In Israel lag vieles in Trümmern. Jerusalem war zerstört. Der Tempel stand nicht mehr. Und viel Hoffnung gab es vermutlich nicht mehr. Hoffnung darauf, dass sich das irgendwie wieder zum Besseren wenden könnte. Jetzt sah es aber doch auf einmal anders aus. Die politischen Verhältnisse hatten sich geändert. Es gab Veränderungen und Umbrüche und die hatten dazu geführt, dass das Volk zurückkehren durfte nach Israel und sich tatsächlich an den Wiederaufbau machen durfte. Das Exil war tatsächlich überstanden und es ging los mit dem Wiederaufbau Jerusalems, mit dem Wiederaufbau des Tempels. Ich stelle mir das so vor, dass es eine richtige Aufbruchsstimmung gegeben haben muss und so eine begeisterte Erwartung, jetzt geht's los, jetzt wird alles richtig gut. Aber es lief nicht richtig rund. Der Perserkönig Kyros hatte den Israeliten zwar ausdrücklich den Wiederaufbau erlaubt, aber seine Statthalter vor Ort machten reichlich Schwierigkeiten. Und noch zermürbender sind ja häufig interne Querelen. Und die gab es offenbar auch mehr als genug. Und zu allem Überfluss gab es wirtschaftliche Probleme. Für manche war es schon wieder richtig gut angelaufen und sie waren zu einigem Wohlstand gekommen. Anderen ging es aber noch richtig schlecht. Zum Teil so schlecht, dass sie ihre Äcker und ihre Weinberge verpfänden mussten. Und manche gerieten sogar aufgrund ihrer Schulden in die Sklaverei, manchmal mitsamt ihren Kindern. Kein Wunder, dass es soziale Spannungen gab. Das war sicher nicht das, wonach das Volk im Exil sich gesehnt hatte. Ganz bestimmt nicht für die Armen, aber wohl auch nicht für diejenigen, denen es finanziell schon wieder ganz gut ging. Denn soziale Missstände und Ungerechtigkeiten vergiften ja das Zusammenleben. Und die Menschen sind ratlos. Gott ist ihnen offenbar wichtig und sie versuchen, religiös richtig, religiös gut zu leben. Sie versuchen irgendwie mit ihrem religiösen Leben die Situation zu verbessern, die Situation zu retten. In dem Text, der unserem Predigttext direkt vorangeht, bestätigt Gott ihnen das auch und sagt, sie suchen mich Tag für Tag und die Kenntnis meiner Wege begehren sie. Zu ihrer religiösen Praxis gehört auch das Fasten. Aber nach allem, was Sie jetzt erleben in Ihrem Alltag, fragen Sie Gott: Gott, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum erniedrigen wir uns denn vor dir und du weißt es nicht? Das ist so ein Eindruck von Funkstille zwischen den Menschen und Gott. Und da hinein kommt jetzt der Predigttext, Jesaja 58, die Verse 6 bis 12. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Ja, da wird die Not der Menschen ganz konkret beim Namen genannt. Das lässt an Klarheit ja wirklich nichts zu wünschen übrig. Die Älteren unter euch, sagen wir mal so in meinem Alter, haben vielleicht vor vielen Jahren mal den Film gesehen, Ein Fisch namens Wanda. Der Film war ungefähr so geistreich wie der Titel. Aber etwas, was mir hängen geblieben ist, ist der permanent geäußerte Satz von Kevin Kline: Wie war noch mal die Mitte? Der kam wirklich nach den einfachsten Aufforderungen. Erst mal schweigen, dann so eine Art denken und dann unvermeidlich: Wie war noch mal die Mitte? Aber zumindest für den Anfang unseres Textes muss man sagen, die Frage wäre überflüssig. Da gibt es eigentlich nichts nachzufragen. Das ist klar und einfach, eigentlich erschreckend klar. Und einfach, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Es geht hier also nicht um abstrakte Moralvorschriften oder um eine gepflegte Diskussion über ethische Fragen. Es geht um das Elend ganz konkreter Menschen, die die Hörer ganz sicher auch vor Augen hatten und kannten. Es geht um Hunger, um Obdachlosigkeit, um Armut, die so groß ist, dass das Geld für die Kleidung nicht mehr reicht. Und spätestens hier wird ja deutlich, dass es eben nicht nur ein Text ist, der vor 2500 Jahren mal eine gewisse Relevanz hatte. Keiner von uns wird lange überlegen müssen, um Menschen zu entdecken, denen es nicht gut geht. Das kann uns natürlich erstmal total erschlagen. Wie sollen wir denn all der Not in der Welt gerecht werden? Aber das steht hier ja auch zunächst gar nicht. Da heißt es, brich dem Hungrigen dein Brot und wenn du einen nackt siehst. Das hat für mich durchaus zwei Seiten. Zum einen entlastet es mich, weil ich wirklich erstmal auch auf den Einzelnen schaue, mit dem ich unmittelbar zu tun habe. Zum anderen fordert es mich aber auch gerade kräftig heraus. Denn ich kann dann wohl nicht da sitzen und über die Schlechtigkeit der Welt jammern und darauf warten, dass die Verhältnisse sich ändern, sondern ich bin da, wo ich bin, gefragt und gefordert. Wie jeder Einzelne das umsetzt, das wird für jeden und für jede anders aussehen. Immer wieder im Alltag, dort, wo es gerade anfällt, oder in einer diakonischen Aufgabe oder in politischer Verantwortung. Aber dass es uns angeht, daran führt wohl kein Weg vorbei. in Vers 10. Wo haben wir ihn? Danke. In Vers 10 wird es sogar noch konkreter. Hier geht es offenbar nicht um eine Einmalaktion, einmal das Brot brechen, um sich ein gutes Gewissen zu verschaffen, sondern es geht darum, dass wir den Hungrigen unser Herz finden lassen. Nun ist das Herz im jüdischen Denken nicht der Sitz der Gefühle und der rosaroten Brille. Das Herz ist der Ort, wo der Verstand sitzt, wo überlegt wird, wo der Wille sitzt, wo Entscheidungen getroffen werden. Dann heißt das wohl, lass die Not an dich ran, lass es dich betreffen, mach dir darüber Gedanken und lass dich in deinen Entscheidungen davon leiten. Dann können sich Menschen auf Augenhöhe oder auf Herzenshöhe begegnen. Und dann passt es auch nicht mehr, mit Fingern aufeinander zu zeigen und schlecht über andere zu reden. Zurück zu den Israeliten. Da sitzen sie nun mit ihrer Frage, wie denn alles besser werden kann. Mit der Frage, warum Gott nicht alles gut macht. Und Gott gibt die Antwort. Und da sehen wir, dass das Leben mit Gott offenbar keine philosophische Trockenübung ist. Es geht nicht darin auf, dass religiöse Pflichten erfüllt werden, sondern Leben mit Gott wird gelebt im Miteinander mit anderen Menschen. Gott gibt die Antwort. Das geht uns so glatt runter, aber das ist doch wirklich etwas ganz Besonderes, schon die Tatsache, dass er antwortet. Gott zieht sich nicht zurück von den Menschen, die es nicht hinbekommen haben mit dem Zusammenleben, mit der Gerechtigkeit. Gott antwortet. Und wie er antwortet. Im ganzen Text gibt es kein einziges Wort der Drohung, kein einziges Wort der Strafe. Kein Wort von Strafe, obwohl Menschen offenbar schuldig geworden sind durch das, was sie getan haben und vielleicht auch durch das, was sie gerade nicht getan haben. Kein Wort von Strafe, obwohl Menschen selbstzerstörerisch und gemeinschaftszerstörerisch gehandelt haben und handeln. Aber so sieht es wirklich aus in diesem Text. Gott reagiert hier auf Schuld nicht mit Strafe, sondern mit der Aufforderung zur Umkehr. Und das ist eine Aufforderung, die immer auch ein Angebot ist. Du darfst Schuld loslassen und du kannst dein Leben verändern. Strafe, das ist nicht die Zielrichtung des Textes. Nein, hier stellt der Text den Hörern vor Augen, dass sie heil werden können. Heil werden, gesund werden. Heißt das denn, da ist etwas nicht heil? Ja, so scheint es zu sein. Leben ist nicht heil, wo es nur um sich selbst kreist. Es ist nicht heil, wo die Beziehungen zu anderen Menschen aus dem Blick geraten. Es ist dort nicht heil, wo Menschen auf Kosten anderer leben. Da ist es zutiefst geprägt von Angst. Von der Angst, nicht genug zu bekommen, von der Angst, nicht versorgt zu sein. Und es sieht so aus, als ob man in einer Wohlstandsgesellschaft besonders stark diese Angst hat, etwas zu verpassen. Da kann dann so eine Geiz-ist-geil-Mentalität wuchern. Und das klingt nicht nach einem heilen Leben. Das klingt nicht nach einem Leben, das sich geborgen weiß und das sich versorgt fühlt. Das ist ein Kampf ums Mehr haben müssen, der einen zerreißen kann. Und da hinein sagt Gott, deine Heilung wird voranschreiten. Aber teilen kann ich nur dann, wenn ich etwas bekommen habe. Mit anderen teilen kann ich nur dann, wenn ich sehe, was mir gegeben ist und wenn ich darauf vertrauen kann, dass ich beim Teilen nicht zu kurz komme. Wenn ich teile, wenn ich das teile, was ich an Geld, an Zeit, an Gaben, an Hoffnung habe, dann wird es nicht nur für den heller, der etwas davon bekommt, dann wird es auch für mich hell. In Vers 10 heißt es so, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Das gehört zu einem gelingenden Leben dazu, zu einem Leben, das ganz und komplett ist. Da bekommt Leben eine neue Lebensqualität. Gott nimmt uns da ernst. Er sieht unsere Möglichkeiten zu helfen, zu teilen, uns zu verändern und Situationen zu verändern. Er traut uns etwas zu und er stellt uns in die Verantwortung und er stattet uns aus. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Wir müssen also nicht resignieren und wir müssen keine Angst haben, da allein durchgehen zu müssen, wenn uns Not zu schaffen macht und wenn wir versuchen, etwas zu verändern. Wir können ja nur das geben, was wir bekommen haben. Aber dafür dürfen wir wahrnehmen, was wir zu geben haben. Dafür müssen wir es sogar wahrnehmen, was wir zu geben haben. Vielleicht ist es Zeit, vielleicht Geld, vielleicht Kreativität, Fantasie, Lebenserfahrung, Hoffnung. Und wenn wir das einsetzen, dann gilt: keine Angst, dass du zu kurz kommst. Gott will dich führen, satt machen und stärken. Und ja, es gibt positive und negative Erfahrungen in der Welt und mit der Welt. Es wird immer wieder Rückschläge und Enttäuschung geben, auch da, wo wir uns um Gerechtigkeit bemühen. Und das muss erstmal verkraftet werden. Aber zur Resignation gibt es keinen Grund. Unser Text enthält die Verheißung, dass letztlich die Herrlichkeit des Herrn sichtbar wird. Die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Solche Enttäuschungen können sich schon mal anfühlen wie eine Wüste oder, wie Jesaja es hier sagt, wie die Dürre. Aber auch für die Wüstenzeiten gilt, dass Gott uns versorgen will. Da gilt seine Zusage: hier bin ich, ich bin da, ich bin bei dir. Helfen können wir nur mit so einem hilfsbereiten Gott, der mit uns geht. Aber dann können wir es auch. Und das, was kaputt gegangen ist, muss nicht kaputt bleiben. Was zerstört ist, kann wieder ganz gemacht werden. Und daran dürfen und sollen Menschen mitbauen. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Was ist das für eine Auszeichnung? Die, die so vieles kaputt gemacht haben, denen wird zugetraut, dass sie Dinge wieder aufbauen und in Ordnung bringen können. Gott gibt den Menschen, die sich darauf einlassen, sogar so eine Art Ehrentitel. Ich finde, das ist wirklich eine Verheißung. Die Menschen werden nicht auf den Namen festgelegt. Sie werden nicht darauf festgelegt, du, der du alles kaputt machst, du, der du ungerecht lebst, sondern sie sollen heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Ein etwas komplizierter Name, aber ich finde wirklich, wenn Gott das zuspricht, ist das Grund zu ganz viel Dankbarkeit und Freude. Was kaputt ist, muss nicht kaputt bleiben. Ein Diakoniepfarrer, Dirk Ahrens, hat mal die Botschaft der Propheten mit einem Satz charakterisiert, der bei mir gerade ein Ohrwurm geworden ist, nämlich: wach auf und träume. Ich finde das ein ganz toller Satz, wach auf und träume. Das klingt komisch, aber vielleicht ist es genau das. Wach auf, sieh dir die Welt an, denk wach und nüchtern darüber nach und dann handle wach. Aber lass dir bloß nicht einreden, dass alles keinen Sinn hat, dass du ohnehin nichts machen kannst, sondern halte am Traum fest und vor allem an Gottes Verheißung. Wach auf und träume. Und schließlich gehört zu diesen Verheißungen auch: und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Was für eine Zusage. Da klingelt jetzt vielleicht bei einigen etwas, oder? Habt ihr noch die Jahreslosung im Ohr? Da heißt es in der Offenbarung: ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und es ist wirklich umsonst. Es geht auch in dem heutigen Predigttext nicht darum, dass wir uns die Quelle des lebendigen Wassers selbst buddeln müssen oder dass wir sie verdienen und erarbeiten müssten. Das bleibt ein Geschenk. Es geht darum, unser Leben von dieser sprudelnden Quelle bewässern zu lassen. Und dann können wir auch abgeben. Es geht darum zu glauben, dass Gott es uns daran nicht fehlen lassen wird. Dann können wir teilen. Und nun kommt ihr doch nicht ganz drum herum, einen kurzen Verweis auf Hamburg mitzunehmen. Das Hamburger Original schlechthin ist Johannes Hummel, genannt Hummel, vom Beruf Wasserträger. Mir gefiel dieser Wasserträger gut in diesem Zusammenhang. Er kann ja nur Wasser verteilen, das er selbst bekommen hat. Aber wenn er es bekommen hat, dann kann er es auch den anderen bringen. Machen wir uns also immer wieder klar, dass wir keine Angst vorm Vertrocknen haben müssen. Wir sind beschenkt, wir können abgeben und Gottes Verheißung gelten. Amen.